Silence is no longer here because of us.
Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Studierende forschen nach.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute über das Thema Erinnerungskultur und wie sie heute und auch in Zukunft aussehen kann, austauschen. Wir, das sind Mathilde,
Julia,
Josephine
und Naomi.
Erinnerungskultur in Deutschland spielt besonders in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus eine große Rolle. Man kann sagen, Erinnerungskultur umfasst alle Praktiken, die das Gedenken an Opfer des nationalsozialistischen Unrechts wachhalten und dabei helfen, die Wiederkehr des Faschismus zu verhindern. Wenn wir heutzutage an Erinnerungskultur denken, dann gibt es eine große Vielfalt in Deutschland. Beispielsweise Gedenktage, Schweigeminuten, Gedenkstätten, Literatur, Musik und vieles mehr. Im Laufe der Zeit haben sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen aktiv gegen Antisemitismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus eingesetzt. Aleida Aßmann, eine Literaturwissenschaftlerin, sagt über deutsche Erinnerungskultur, dass sie die eigene Schuld ins Zentrum des nationalen Gedächtnisses rückt. Das Bekenntnis zu nationaler Schuld schafft die Möglichkeit einer Identitätswende. Die Nation distanziert sich ausdrücklich von Verbrechen der eigenen Geschichte und gleichzeitig bekennt sie sich zu zivilgesellschaftlichen Werten. ZeitzeugInnen spielen eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur. Hierbei wird jedoch ausgeblendet, dass der Großteil der in Deutschland lebenden ZeitzeugInnen keine Opfer oder WiderständlerInnen waren, sondern TäterInnen, MitläuferInnen und Zuschauende. Die MEMO-Studie des Instituts für interdisziplinäre Gewalt- und Konfliktforschung in Bielefeld von 2018 sagt oder zeigt, dass 17,6% der 1000 Befragten der Meinung sind, dass sich unter ihren Vorfahren TäterInnen befinden. 54% der Befragten sind der Meinung, dass sich Opfer des NS unter ihren Vorfahren befinden. Diese Zahlen zeigen auch die problematische Seite der bestehenden Erinnerungskultur. HistorikerInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen versuchen, dieses Phänomen zu erklären. Erinnernde fühlen sich allein wegen des Erinnerns und der Reue auf der moralisch richtigen Seite und identifizieren sich mit den Opfern. So entsteht die Vorstellung, dass die Vergangenheit des Nationalsozialismus bereits erfolgreich aufgearbeitet wurde. Es kommt zu einer Ritualisierung und Erstarrung der Gedenkkultur, die oft nur der Selbstbestätigung dient. Gleichzeitig sind wir mit der Frage konfrontiert, wie wir eine Erinnerungskultur ohne ZeitzeugInnen gestalten können. Es wurden viele Ideen und Projekte entwickelt, um genau diesem Phänomen entgegenzuwirken und neue, andere Wege des Erinnerns und Gedenkens zu finden, in einer Zeit der Digitalisierung und ohne ZeitzeugInnen. Ich habe ein bisschen was zur Gedenkstätte Anne Frank recherchiert. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel für historisch-politische Bildung im digitalen Zeitalter. In dieser Ausstellung, die es in Frankfurt am Main gibt, gibt es auch ein Lernlabor. Und das setzt sich mit dem Schicksal von Anne Frank auseinander und wurde 2018 eröffnet. Ziel dieser digitalen interaktiven Ausstellung ist die Aufklärung von Jugendlichen und sie dazu zu motivieren, sich gegen Unrecht und Diskriminierung zu engagieren. Außerdem sollen sie für Diskriminierungsgeschehen und menschenverachtende Ideologien sensibilisiert werden. Es geht darum, praktische Kompetenzen zu vermitteln und so liefert die Ausstellung Antworten auf Fragen wie zum Beispiel: Wie kann ich mit Diversität umgehen? Wie kann ich eigene Ideen für demokratisches Zusammenleben entwickeln oder auch Handlungsstrategien gegen Rassismus und Antisemitismus? Die Jugendlichen oder BesucherInnen, die diese Ausstellung besuchen, sollen sich persönlich mit dem Schicksal von Jüdinnen und Juden während der Shoah auseinandersetzen. Hierbei geht es um eine offene Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Bezügen zur Gegenwart. Das heißt, Begriffe wie Lebensweltbezug, Partizipation und Interaktivität spielen eine große Rolle in dieser Ausstellung. Es geht darum, so nah wie möglich an den Alltagserfahrungen der Jugendlichen anzusetzen. Das heißt, dass auch die Jugendlichen bei der Entwicklung der Ausstellung teilgenommen haben und auch immer noch einbezogen werden, wenn es um die Frage geht, was an der Ausstellung verändert werden kann oder was neue Ideen für die Ausstellung sein könnten. Ein Beispiel für ein Ausstellungsstück, das es dort gibt, ist der Körperscanner. Und das fand ich super interessant, weil dieser Körperscanner macht das Prinzip von Vorurteilen sichtbar. BesucherInnen lassen sich scannen und es entsteht ein digitales 3D-Modell. Dann werden die Personen aufgrund ihres Aussehens, wird der Person, die gescannt wurde, Eigenschaften zugeschrieben, zum Beispiel, dass sie unmusikalisch oder besserwisserisch ist. Und dadurch wird deutlich, dass Äußerlichkeiten keine validen Aussagen über die Eigenschaften von Personen zulassen. An der Stelle wollte ich euch gerne fragen, wie so eine digitalisierte Erinnerungskultur noch aussehen könnte.
Da habe ich was super Interessantes neulich im Internet gefunden. Und zwar war das eine Art Handbuch, das hatte ungefähr 100 Seiten. Und das Ganze ist ein Projekt Pitch Jam Erinnerungskultur mit Games der Stiftung Digitale Spielekultur im Rahmen des Förderprogramms Digital Memory der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Erstmal ein ganz schön langer Name, aber super interessant. Und zwar also das Projekt heißt Pitch Jam, Erinnerungskultur mit Games der Stiftung Digitale Spielekultur im Rahmen des Förderprogramms Digital Memory der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Erstmal ein ziemlich langer Name, aber super interessant. Die haben sich nämlich die Frage gestellt, wie die Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus in den Kontext von Games passt. Gerade wo dies doch so ein super sensibles Thema ist, welches sehr viel Aufmerksamkeit voraussetzt. Die haben sich dann überlegt, sie machen eine Form von Ideenwettbewerb, der als Resultat ganz neue Möglichkeiten für interaktive digitale Medien im Rahmen der Erinnerungskultur, die sind da entstanden, welche eine super respektvolle und sensible Anwendung finden. Natürlich, dadurch, dass es so ein sensibles Thema ist, braucht es auf jeden Fall verbindliche Qualitätskriterien und da hat sich eine sehr große Jury 10 Leitfragen ausgedacht, die als Orientierung bei der Ideenentwicklung für diese Pitches für die Games dient. Das Ganze waren dann ungefähr 50 TeilnehmerInnen, die im Austausch miteinander waren, um eben diese neuen Games zu entwickeln oder die Ideen dafür zu entwickeln. Das waren 7 Teams. Die waren interdisziplinär besetzt aus SpieleentwicklerInnen, GeschichtswissenschaftlerInnen, PädagogInnen und MitarbeiterInnen von Gedenkstätten etc. Entstanden sind 7 Ideen für Games. Eine davon werde ich euch später auch noch kurz vorstellen. Es ist alles super interessant. Und erstmal denkt man sich so ein bisschen, okay, Games als relevanter Teil der Erinnerungskultur, aber warum das Ganze? Games haben super viele Potenziale, nämlich zum einen sind Games politisch. Viele SpielemacherInnen wehren sich immer so ein bisschen gegen diese Aussage und stellen ihre Spiele als reines Unterhaltungsmittel dar. Das Ding ist aber, dass zum Beispiel MacherInnen von digitalen Spielen Teile der Gesellschaft sind und allein die Existenz eines solchen Spiels und die Existenz von diesen SpielemacherInnen reicht schon aus, um eben Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Genau, und dadurch, dass Game-EntwicklerInnen bestimmte Weltbilder in ihre Games einfließen lassen, prägen sie automatisch eben auch Diskurse. Also, MacherInnen und ihre Games haben eben doch Einfluss, dementsprechend ab einem gewissen Punkt auch eine große Verantwortung. Ein weiteres Potenzial ist, dass digitale Games super interaktiv sein können, Dadurch werden zum Beispiel Handlungsmöglichkeiten von AkteurInnen erfahrbar. Außerdem können Games super komplexe historische Sachverhalte und Systeme darstellen, die in anderen Medien eben nur sehr schwer abzubilden sind. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was Risiken von Geschichte in Games sein kann. Unter anderem ein großer Punkt sind eben geschichtliche Leerstellen, die oftmals entstehen. Denn digitale Spiele beinhalten schon immer historische Ereignisse als Thema und als Schauplatz. Und die Games, die es schon gibt, haben zwar immer irgendeinen geschichtlichen Inhalt, versuchen aber meistens nicht, die Geschichte zu vermitteln oder eben eine Erinnerungskultur lebendig zu halten. Außerdem dürfen Games eben nicht als unpolitisches Unterhaltungsmittel gesehen werden, denn das führt meistens zur Verantwortungslosigkeit. In so Spielen, man kennt es ja wahrscheinlich von früher, wird oftmals Krieg nachgespielt und das Ganze geht vom Erreichen einer Vormachtstellung bis hin zur Weltherrschaft. Außerdem gibt es kaum friedliche Kooperation und Völkerverständigung. Der Zweite Weltkrieg wird oftmals als sauberer Krieg zwischen Gut und Böse dargestellt, der Holocaust oftmals komplett ausgeblendet. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch fragwürdig, den Holocaust als Spielmechanik zu integrieren. Und da haben sich eben Menschen ausgedacht, dass diese geschichtlichen Leerstellen zum Beispiel durch Texteinblendung ersetzt werden oder durch Interaktion mit Menschen, durch Kommunikation im Spiel. Genau, das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, unter anderem auch, wie stelle ich eben Gewalt oder ganz spezifische Symbole dieser Zeit dar. Wir wollen aber natürlich nicht nur hier die negativen Aspekte hervorarbeiten, denn ein ganz wichtiges Potenzial ist auf jeden Fall noch, dass durch so ein Game man irgendwie unterschiedliche Perspektiven betrachten kann. Zum Beispiel können TäterInnen-Perspektiven klarer beleuchtet werden. Man kann Aussagen hinterfragen durch Interaktion mit Menschen, die in diesem Game eben als Avatare da sind. Man kann Dinge, die gesagt werden, hinterfragen, ob die Sachen wahr sind oder ob das vielleicht doch nicht wahr ist. Dafür gibt es ein ganz cooles Beispiel. Das ist auch einer von diesen Game-Pitches gewesen. Und zwar das Spiel heißt This Memory of Mine. Dort ist man selber ein interaktiver Avatar und tritt in Kommunikation und Interaktion mit einer älteren Dame. Und diese Dame war damals Pflegerin in der Landesheilanstalt Hadamar, Teil der nationalsozialistischen Krankenmorde von 1941 bis 1945. Und sie möchte lediglich ihre Version der Geschichte davon erzählen und lässt dabei bestimmte Teile verschwinden. Und in dem Spiel geht es so ein bisschen darum, inwieweit glaubt man ihr und was eben nicht. Also es ist so ein bisschen dieser Perspektivenwechsel, den man dort eben einnimmt. Also super interessant. In diesem Handbuch werden die ganzen anderen Spieleideen auch noch vorgestellt und es lohnt sich dort auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ein bisschen die Frage an euch, habt ihr früher gezockt?
Also, ich habe super wenig Erfahrung mit Video- oder Computerspielen. Ich habe als kleines Kind so ein paar CD-ROMs gehabt, so Löwenzahn und irgendwie Patterson und Findus. Deswegen habe ich mit Spielen so nicht super viel Erfahrung, aber ich finde es super interessant.
Ja, bei mir war es auch eher so ein bisschen dieses, ja, Sims, also jetzt nicht irgendwie was, nicht dieses mit geschichtlichem Kontext und irgendwie irgendwas, was seriös war, sondern halt das, was man als Kind eben gezockt hat. Und als ich mir diese Pitches für die Games angeguckt habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, was so bei euch der Gedanke oder was löst dieser Gedanke in euch aus, zum Beispiel ein Game zu spielen, wie dieses Memory of Mine. Genau. Bei dem ihr zum Beispiel in direktem Kontakt eben mit dieser älteren Dame treten würdet und das Ganze, was sie erzählt, so ein bisschen hinterfragt und alles. Also eben, ihr spielt ein Game mit dem geschichtlichen Kontext des Holocausts. Was haltet ihr davon?
Als du gerade von diesem Spiel This Memory of Mine berichtet hast, habe ich mir gedacht, dass ich super interessant fände, das mal auszuprobieren. Einfach weil es nochmal eine andere Möglichkeit bietet, in diese Thematik einzutauchen
und ich ja dann die Möglichkeit hätte, interaktiv da Entscheidungen zu treffen, mir Geschichten anzuhören und aus dieser rein zuhörenden, rezipierenden Rolle rauszugehen, wie ich das so oft vorher bei Geschichtsthemen eben erlebt habe, dass mir Leute etwas erzählen. Und gleichzeitig habe ich ziemlich Respekt davor, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich irgendwie auch überfordert wäre, mit dieser Position auf einmal aktiv Entscheidungen treffen zu können und auch treffen zu müssen. Und das ja auch ein sehr, also es ist ja ein super komplexes und auch ernstes und trauriges Thema. Und dann auch diese Vorstellung, dass daraus eben ein Spiel entsteht, in dem ich selbst aktiv werde, ja, löst einerseits Interesse und eben aber auch Respekt irgendwie für diese Art von Erinnern und diese Art von Spiel in mir aus. Ja. Gleichzeitig, es ist aber irgendwie auch so, dass ich es super interessant fände, diese, wenn ich weiter darüber nachdenke, so an Orte zu gehen, im digitalen Orte zu sehen, die im Digitalen rekonstruiert werden, und auch super gut oder auch realistisch rekonstruiert werden mit den Mitteln, die heute so da sind. Das wäre auch noch ein Punkt, der auf jeden Fall dafür sprechen würde.
Ja, Mathilde, wenn du gerade beim Thema Orte bist, würde ich gerne unsere Unterhaltung nochmal in eine andere Richtung lenken und euch von einer tollen Arte-Dokumentation erzählen, die ich letztens entdeckt habe und die sich auch mit dem Thema der Erinnerungskultur beschäftigt. Die Doku heißt Überleben im Holocaust, geheimen Verstecken auf der Spur. Sie begleitet die Architektin und Politikwissenschaftlerin Natalia Romig. Ihre Forschung konzentriert sich auf die geheime Infrastruktur von Verstecken, die das Überleben der jüdischen BürgerInnen während des Zweiten Weltkriegs in Polen ermöglichten. Und sie sieht ihr Projekt quasi als Chance, als letzte Chance, um diese Verstecke zu finden und auch zu erhalten, da durch die Stadtentwicklungen die Verstecke immer mehr und mehr zerfallen und verschwinden. Und dazu führt, um diese Verstecke zu finden, führt sie eine architektonische Analyse der Verstecke durch, sowohl derjenigen, die noch existieren, als auch derjenigen, die wir nur aus der Erinnerung kennen. Um diese geheimen Infrastrukturen zu rekonstruieren, sichtet Natalia zu Beginn erst einmal Archivmaterial, zum Beispiel in dem Jüdischen Historischen Institut Warschau. Sie führt auch Ortsbegehungen durch und analysiert auch Dokumente aus der visuellen und literarischen Kultur. In einigen Fällen sind nur noch Spuren der verlorenen und daher nun unsichtbaren physischen Strukturen zu identifizieren, die jedoch sowohl im menschlichen als auch im architektonischen Gedächtnis eingeprägt bleiben. Und in solchen Situationen verwendet Natalia die Techniken der architektonischen Modellierung, um die verlorenen Räume zu rekonstruieren und sie der bestehenden Architektur gegenüberzustellen. Ich habe hier auch noch ein paar Beispiele mitgebracht, um ihr Arbeiten noch mal ein bisschen zu erklären. Also sie hat eine polnische Bergarbeiterfamilie gefunden, die während des Holocaust JüdInnen versteckt hat. Und zwar hatten sie in ihrer Küche so ein geheimes Kellerversteck, was für 10 bis 15 Personen ausgelegt war. Und mit dieser Familie hat sie sich auch getroffen und hat sie interviewt und hat sich ihre Geschichten angehört. Und die haben ihr dann auch erzählt, wie die Familie gemeinsam mit NachbarInnen die versteckten Personen zum Beispiel mit Nahrung versorgt haben, wie schwierig und gefährlich die Situation damals auch tatsächlich war. Und hier hat dann die Architektin Natalia ein 3D-Modell des Hauses gefertigt, was so ein mobiles kleines Modell ist und dann auch unterschiedlich einsetzbar ist an unterschiedlichen Orten. Eine andere Geschichte oder ein anderes Versteck, das befindet sich auf einem jüdischen Friedhof unter einem Grabstein. Und dazu hat sie das Grab mit Hilfe eines 3D-Laserscanners vermessen und hat dann tatsächlich eine Kammer unter dem Grab gefunden. Und Natalia Romig konnte zudem auch noch einen Überlebenden ausfindig machen. Abraham Kami heißt er. Er lebt jetzt derzeit in Israel und ihn hat sie auch getroffen und interviewt. Und er konnte sich auch an dieses Versteck erinnern und war damals 14 Jahre alt, als er sich mit anderen Personen dort verstecken musste. Und diese Beschreibungen der Kammer von ihm hat sie dann auch ganz genau in ihre Analysen mit reingenommen, um das wieder zu rekonstruieren. Und dann noch eine andere unglaubliche Geschichte. Da ist Natalia auf eine Erzählung gestoßen von einem weiteren Versteck im Südosten von Polens. Und dort sollen sich zwei Brüder in einem Baumversteck den Holocaust tatsächlich überlebt haben. Und dieses Versteck hat sich im Park des Schlosses von Wisniewa, ich hoffe, ich spreche den Namen gerade ordentlich aus, dort befindet sich dieses Versteck. Und in diesem Stadtpark oder Schlosspark gibt es halt uralte Eichen. Der eine Baum, der ist scheinbar schon 650 Jahre alt. Und dort sollen sich die zwei Brüder versteckt haben. Und hier hat Natalia eine spezielle Endoskopkamera verwendet, um den Baum zu untersuchen, und hat dann tatsächlich auch im Inneren Holz- und Metallbretter gefunden und konnte quasi nachweisen, dass der Baum im Inneren systematisch ausgebaut ist. Und ich finde ihr Projekt und ihre Herangehensweise wirklich wichtig und würde mir auch hier in Deutschland wünschen, wenn ich jetzt, wir wohnen in Leipzig, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir auch einfach in Leipzig diese Orte einfach erkennbar machen. Und ich laufe so oft durch die Stadt und laufe teilweise auf alten Pflastersteinen und ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was hier alles so passiert ist. Und ich würde es irgendwie total schön finden, wenn man einfach direkt vor Ort Orte erkenntlich macht, Geschichten erzählt und auch, wenn man einfach den Menschen eine Art Ehre ausspricht. Ein bisschen komisch formuliert jetzt gerade von mir, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man dann auch nicht immer 2-3 Stunden in die nächste Gedenkstätte fahren muss, sondern einfach direkt vor Ort sich mit der Historie auseinandersetzt.
Ja, ich habe mich heute mit meiner Schwester unterhalten. Ich habe mit ihr telefoniert und habe ihr so ein bisschen erzählt, was wir so machen, und habe ihr auch nochmal erklärt, dass ich das auch total wichtig finde, dass wir uns auch gerade vor Ort mit unserer Geschichte beschäftigen und dem Ganzen auch Aufmerksamkeit schenken. Und habe mich auch mit zwei Orten beschäftigt, die sich mit der Integration von Konsequenzen unseres historischen Werdegangs beschäftigen. Ich habe ihr so erzählt, was wir machen. Sie meinte so, ja, kennt man ja alles so, von wegen, ist ja nicht mehr so wichtig. Aber genau diese, was machen wir denn mit dieser Information? Was heißt das? Was heißt das jetzt auch noch akut für uns? Ich habe zwei Projekte, die sich mit Stadtrundfahrten sozusagen beschäftigen. Das eine heißt Reisegruppe Heimweh, Berlin. Es geht um das diverse Berlin, bunt, alle sind willkommen, Szene. Aber was heißt das eigentlich für das Individuum? Was heißt das für Menschen, die sich von ihrer Heimat, auf den Weg gemacht haben und flüchten mussten und jetzt hier zum Beispiel in Berlin jetzt auf kurze oder auf lange Sicht ein Zuhause finden. Das Projekt will rausfinden, was Integration für diese Menschen bedeutet und wie so ein alltägliches Zusammenleben abseits von den medialen sozusagen Erfolgs- und Abschreckungsgeschichten wirklich gestaltet ist und wie das eigentlich für genau diese Menschen erfahren wird. Wer muss sich eigentlich woran und wie anpassen? Das Projekt ist von dem Studio Urbanistan und das ist eine Reise-Stadtrundfahrt, wo die BürgerInnen von Berlin zu TouristInnen werden und sich Geschichten von PerformerInnen, also geflüchteten Menschen in Berlin, eine Perspektive einholen können zu ganz bestimmten Orten, wo sie dann langfahren und auch performative Acts stattfinden und somit halt Perspektiven aufeinandertreffen können, die ihre Vorstellungen konfrontieren, die vielleicht irgendwelche ungeahnten Gemeinsamkeiten haben, aber auch genauso auch Verschiedenheiten. Ich habe noch ein Projekt gefunden, was auch in Leipzig stattfindet. Und da geht es auch um Orte. Aber die beschäftigen sich eher mit sogenannten Orten der Angst und dem Asylverfahren für Menschen, die mit verschiedenen Institutionen konfrontiert sind in diesem Verfahren. Dieses Projekt beschäftigt sich vor allem damit, wie können wir Abschiebung verhindern und was können wir machen, um uns mit Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, solidarisch zu zeigen. In beiden Projekten sehen wir, dass wir uns damit immer noch beschäftigen und das dauerhaft und immer wieder anders beschäftigen sollten oder können, wie Integration von diesem ganzen historischen Werdegang aussehen kann, was das wirklich bedeutet, was wir für eine Perspektive haben und was es für andere Perspektiven gibt und wo wir damit weiterhelfen können und vor allem auch wem. Ich sehe ein Bild von unserer neuen Gedenkkultur, die sich solidarisch zeigt, die dialogisch ist und die sich selbstkritisch äußert und find's gut, dass wir uns auch darüber unterhalten in jeglichen Perspektiven, ob es jetzt in der medialen Welt ist oder in der Kunst. Es ist sehr viel, was wir uns noch bewusst machen können. Und
ich denke, wir gehen damit auf jeden Fall auf ein gemeinsames Bild zu, was unsere Perspektiven zusammenbringen kann.
Ich stimme dir da voll zu. Ich finde es auf jeden Fall super schön zu sehen, was wir jetzt hier für Projekte uns angehört haben. Und weiß ich nicht, wie viele Ideen es halt irgendwie gibt. Und ich hoffe, dass da noch viel passieren wird und sehe das selber auch so ein bisschen als Chance, dass man sich dort, also eine Chance hat, selber vielleicht sich was zu überlegen oder ja, selber irgendwie Projekte vielleicht zu starten oder irgendwie so. Also ich sehe dem Ganzen eigentlich ganz positiv entgegen.
Ja, das geht mir ganz ähnlich, Julia. Ich glaube, ich muss erstmal die ganzen Informationen, den ganzen Input so ein bisschen sacken lassen und das für mich verarbeiten und vielleicht auch ein bisschen ordnen. Aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass sich da sehr viel entwickelt und Menschen sich hinsetzen und sich Gedanken machen, wie unsere Erinnerungskultur in Zukunft aussehen kann, was wichtig ist, worauf wir achten sollten. Genau, und ich finde das einfach super schön zu sehen, dass sich da Dinge entwickeln. Neben natürlich auch den ganzen schwierigen Dingen und den problematischen Themen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es ja ein super trauriges und ernstes Thema ist. Und trotzdem schauen, wie wir damit irgendwie einen guten Umgang finden. Ja, und danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr vielleicht das ein oder andere aus unserem Gespräch mitnehmen konntet. Und ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.